Grüß Gott und herzlich willkommen auch zu dieser Ausgabe von SDS. Es gibt keine Ausgabe von SDS ohne Pater Karl. Pater Karl, schön, dass du wieder mit von der Partie bist, der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich. Pater Karl, auch in dieser Ausgabe von SDS, der Stunde Seelsorge, geht es wieder über und um Papst Franziskus und Fragen, die im Umfeld seiner Person auftauchen oder dann auch eben im Kontext seiner Gesundheit. Viele wollen natürlich wissen, wie es Papst Franziskus geht. Die Antwort ist aktuell so, er ist außer Lebensgefahr, aber nach wie vor schwer krank, so muss man es zusammenfassen. Auf katholisch.de wurde am 11. März, also jetzt am Dienstag, ein Beitrag veröffentlicht, Medizinethiker, auch für den Papst gilt Schutz der Intimsphäre. Genau. Gesprochen hat der Schweizer Medizinethiker Ralf Jochs von der Universität Lausanne. Und er hat sich dahingehend geäußert, es ist richtig, dass wir keine Bilder sehen, wie er gewaschen oder beatmet wird. Das sind Dinge, die auch bei einem Papst privat bleiben sollten.
Genau. Also es gibt wirklich das furchtbare Beispiel von Papst Pius XII., ein, glaube ich, wirklich sehr, sehr großer Papst, der auch sehr, sehr würdevoll. Und wie der gestorben ist, hat dann sein Arzt, der behandelnde Arzt, Fotos von ihm am Sterbebett gemacht. Und ich weiß jetzt nicht genau, dass sogar wie er noch kurz vor dem Sterben war. Und das war furchtbar. Das ist entwürdigend. Das ist für jeden Menschen entwürdigend. Wir kennen das, also viele von euch werden das vielleicht auch erlebt haben, wenn jemand schwer krank ist und dann eben jetzt im Spital oder zu Hause ist, dann muss man es ihm überlassen, ob man ihn besucht und so weiter und so fort. Aber Fotos von jemand Sterbenden oder von jemand schwer Kranken zu veröffentlichen, also das ist doch sehr, das ist einfach, also ich finde es einfach schon ekelhaft und ungustiös und also nicht bloß indezent, sondern eigentlich unverschämt. Also sowas zu erwarten dann, dass vom Papst jetzt eben Fotos kommen vom Krankenbett, wenn er das will, okay. Ja, also das muss ich immer sagen, der Papst wollte auch diese Sprachnachricht jetzt eben geben, die wo du mal gesagt hast in einer Sendung, dass die dann viele Spekulationen auch ausgelöscht hat und deshalb einen guten Effekt jetzt eben hatte. Aber man hat anhand dieser Sprachnachricht auch das Gefühl gehabt, mein Gott, der quält sich da jetzt ab. Soll er doch in Ruhe krank sein, ja? Also soll er doch in Ruhe, aber er wollte das und das müssen wir ihm überlassen. Aber da jetzt da Fotos zu warten oder die haben zu wollen, also das finde ich unverschämt und das finde ich ungustös und das finde ich nicht angebracht. Er soll in Ruhe krank sein dürfen und wenn Gottes will, wieder gesund werden dürfen.
Pater Karl, dieser eben genannte Medizinethiker aus Lausanne, hat dann auch darauf hingewiesen, dass Päpste natürlich eine Vorbildfunktion hätten, aber die Päpste würden diese unterschiedlich leben. Zum Beispiel der heilige Johannes Paul II., er hätte seine Parkinson-Erkrankung bewusst öffentlich gezeigt. Ja. Anders Benedikt XVI., der in Gesundheitsfragen die Öffentlichkeit mied.
Ja, also Papst Benedikt hatte einen ganz anderen Zugang. Er hat ja, also ich glaube, das war wesentlich für seinen Rücktritt auch, er hat ja miterlebt, wie es unter dem alten Johannes Paul II. Gelaufen ist. Er war ja direkt bei ihm. 2002 waren wir von der Hochschule zu unserem 200-Jahr-Jubiläum bei Papst Johannes Paul II. Das war ziemlich genau 3 Jahre dann vor seinem Tod. Und da hat man dann auch in unmittelbarer Nähe schon erlebt, also wie stark dieser große, weil man sich erinnert, wie der Johannes Paul II. Mit 58 Jahren, glaube ich, zum Papst gewählt, 1978, wie der die Gangways rauf und runter gestürmt hat und stark und so weiter. Und dann hast du dort, also ich sag so, ein Bild, wirklich einen schwer krank in seinem Körper gefesselten Menschen gehabt, den auch jetzt hier der Sapper runtergelaufen ist. Diese Bilder hat man Gott sei Dank nicht gebracht, weil sie auch, wie soll ich sagen, in eine falsche Richtung geführt hätten. Aber nach dieser Audienz beim heiligen Johannes Paul II. Nicht, wurden wir dann interviewt vom österreichischen Fernsehen und ein lieber Mitbruder hat in seiner heiligen Naivität dann einfach auf die Frage, weil es war am Tag vor dem Geburtstag, es war am 17. Mai und am 18. Mai hatte der Papst dann Geburtstag und da wurde er gefragt, was wünschen Sie denn dem Papst zum Geburtstag morgen? Und der hat dann in die Kamera einfach gesagt, dass er in Frieden sterben darf. Ja, das war wirklich so der Eindruck, den wir hatten damals von Johannes Paul II. Und der hat das bewusst jetzt auf sich genommen und dann öffentlich sein Sterben, das war die größte Verkündigung, die er gemacht hat. Das muss man auch sagen. Ja. Aber das war seine Entscheidung, ja, weil er damit plötzlich mit 4 Millionen, die dann auch runtergepilgert sind, zu seinem Begräbnis. Also das war seine Form der Verkündigung aus dieser Mystik heraus. Und Papst Benedikt hat dann gesehen, die Kirche würde kraftvolle Führung brauchen. Ihm hat man die Dokumente vom Schreibtisch gestohlen und alles Mögliche, was wir damals jetzt eben hatten, da hat er gesagt, okay, ja, also ich werde den Dienst des Gebetes und des Leidens jetzt eben übernehmen und in dieses Gartenkloster im Vatikan jetzt eben gehen. Das ist eine freie Entscheidung, die jeder Papst jetzt eben machen kann und so weiter. Und ich glaube, dass alles, wie auch ich sehe beides gleichwertig. Ja. Also ich sehe wirklich beides gleichwertig. Also der eine wollte eben diese Verkündigung durch sein ostentatives Altwerden und Sterben sein jetzt eben machen oder wollte oder wurde von Gott dahin geführt und der Papst Benedikt wurde vom lieben Gott auf einen anderen Weg geführt und das ist okay. Und wie es Papst Franziskus jetzt machen wird, das ist auch ganz seine Sache. Es wird immer ein Zeugnis sein, also es ist immer und es wird immer ein Zeugnis sein, auch Papst Franziskus, dass letztlich Christus seine Kirche führt oder so wie es dem Petrus auch zugesagt worden ist im Johannesevangelium, wie du jung warst und so weiter, hast du dich selbst gegürtet und so weiter. Aber wenn du alt geworden bist, werden andere dich führen, wirst du geführt werden. Also wird dein Lebensschicksal selbst zu einer Form der Verkündigung des Evangeliums werden.
Dieser Medizinethiker Jogues, ich meine, der ist Welsch, der ist in der französischen Schweiz, wie man den genau ausspricht, weiß ich nicht. Ich spreche J-O-X, wenn Sie es besser wissen, sprechen Sie es für sich richtig aus. Er wurde auch gefragt, ob der Papst sich entscheiden könne im Fall, dass er nur noch palliativ behandelt werden dürfe. Also ich schicke gleich mal vor, Papst Franziskus ist schwer krank, er wird aber nicht palliativ behandelt. Also das ist jetzt nicht das Thema bei ihm. Aber ich greife die Frage auf, weil es uns Möglichkeit gibt, Antworten zu geben auf Fragen, die auch viele Zuschauer haben. Also um was geht es bei der Palliativmedizin? Bei der Palliativmedizin geht es darum, dass man nicht mehr, dass die Therapie nicht mehr heilend ist, sondern dass es darum geht, eben für den schmerzkranken Patienten Lebensqualität zu erhalten, so gut es geht. Zum Beispiel durch Schmerzlinderung, Verhinderung von Atemnot, Verhinderung von trockenem Mund. Also nochmal, das ist nicht aktuell die Situation von Papst Franziskus, aber dennoch greife ich jetzt die Frage auf, was dieser Professor gesagt hat, ob ein Papst sich auch entscheiden könnte, im Fall palliativ behandelt zu werden. Dann hat der Professor geantwortet, er habe selber an einer medizinethischen Konferenz im Vatikan zum Thema Sterbehilfe im Jahr 2017 teilgenommen und dort habe das Oberhaupt der katholischen Kirche erklärt, also Papst Franziskus, dass es durchaus im Sinn der christlichen Ethik sein könne, bestimmte Maßnahmen am Lebensende zu unterlassen. Genau. Es geht um ein liebevolles Unterlassen. Franziskus betonte, dass jede Maßnahme am Lebensende verhältnismäßig sein müsse. Maßnahmen brauchen ein Maß.
Ich habe das jetzt, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Aber es gibt ja von Johannes Paul II. Ganz klare Richtlinien, also in welchem Bereich man wirklich sagen kann, ich möchte jetzt keine Behandlung mehr. Und also da gibt's einen großen, weil viele Leute haben ja Angst, dass sie da jetzt eben wochenlang dann gemartert und am Leben erhalten werden und so weiter, wo es schon keine Aussicht gibt. Aber da gibt es wirklich die Möglichkeit jetzt eben der freien Entscheidung. Und ich glaube, das kann man sogar in einer Patientenverfügung festhalten, die dann ethisch verantwortet ist. Also das ist ein Themenbereich, ich bin kein Ethiker, aber der, glaube ich, für uns alle relevant ist. Wenn der Papst in einem solchen Zustand wäre, er wird selber entscheiden, weil diese Fragen könnte der Papst und könnte nicht. Also Es ist ein bisschen alles indezent, wenn ich sage, es ist verständlich, also ich habe wirklich Verständnis, weil das betrifft ja uns alle und dann hast du eben einen Papst, der jetzt so schwer krank ist und das ist ja nicht irgendwer, sondern der soll eine Weltkirche jetzt eben in der Einheit leiten. Also das ist ein, schau, ein anderes Beispiel, weil du über diese Fotos, ob man sich fotografieren lässt. Wir als Hilfsorganisation, die wir in dem globalen Süden tätig sind, wir brauchen Bilder, um zu zeigen, wie es den Menschen geht. Es gibt ganz strenge Richtlinien. Wenn ich die Bilder zeigen würde, was ich selber sehe, an Elend, an ich habe verhungernde Kinder in der Hand gehabt, die kannst du nicht zeigen. Ja, das ist unethisch. Es gibt ganz strenge Richtlinien, die wir uns auferlegt haben, was wir jetzt eben zeigen und wo man auch die Personenrechte, ja, dieses Kindes oder dieser Kranken, dieser Sterbenden, ich war im Sterbehaus von der Mutter Teresa drinnen. Ich habe dort, wo das ganze Gesicht vom Krebs weggefressen ist, wo du dann nur in Schlund runterschaust und die von den Schwestern dort, das kannst du nicht zeigen, ja, diese Sachen. Also das ist völlig, das wäre ein ethisches No-Go, sowas zu zeigen. Also das heißt, es gibt hier eine bewusste Dezenz, ja, weil das andere schockierend und entwürdigend auch für die Leute wäre, die man hier in Armut, Elend, in Nacktheit und so weiter, in Krankheit, in Sichtung und Verzweiflung oder eben beim Sterben jetzt eben fotografiert. Da gibt es ein Personenrecht und das ist heilig. Und das hat der Papst letztlich auch, ja, und deshalb, auch wenn es nicht um Bilder geht, aber es gibt ein bestimmtes, auch was wir zumindest als Katholiken, ja, wenn wir, da müssen wir sagen, hör auf, über solche Sachen zu spekulieren und zu denken und so weiter. Lass den Papst jetzt einfach mal krank sein, lass ihn gesund werden und vertrau darauf, dass der liebe Gott ihn führt, wie er es ja dem Petrus zugesprochen hat, dass er geführt wird und so weiter, auch wenn er selber nicht mehr die volle Verfügungsgewalt hat. Also lass mal das einfach in seiner Person würde, weil er hat auch als Person, nicht nur als Papst, hat eine Würde, die wir einfach durch ein bisschen Zurücknehmen von Spekulationen respektieren sollten.
Was ist am Lebensende aus christlicher, katholischer Sicht erlaubt und was nicht? Da gibt es ganz klare Antworten. Ich möchte die kurz bringen, weil es ja hier auch die Frage ist und viele Zuschauende, Pater Karl, haben diese Fragen. Also, ganz klar ist, aktive Euthanasie, gehen wir mal gleich ans Letzte, ist verboten. Also Selbsttötung, ja. Beihilfe zur Tötung, Tötung auf Verlangen, ist für uns Christen, für uns Katholiken kein Weg. Es gibt zwei Formen von erlaubter Sterbebegleitung, wir haben schon mal ganze Sendungen drüber gemacht. Das eine ist die passive Sterbebegleitung durch Verzicht auf Therapie. Das heißt, ich verzichte auf eine Operation zum Beispiel und mein Leben wird verkürzt, aber ich werde eh sterben. Dazu ist auch der heilige Johannes Paul II. Ein gutes Beispiel. Er hatte ja, glaube ich, am Ende, also ich bin jetzt kein Mediziner, ganz genau weiß ich es nicht, aber so ist es immer verbreitet worden. Er hatte eine Blutvergiftung, eine Sepsis und man hat ihm damals, glaube ich, auch die Therapie angeboten, das Blut auszutauschen, glaube zu reinigen und so weiter. Und das hat er abgelehnt. Und deshalb hat man ja gewusst, dass er bald sterben würde. Also so ein Beispiel. Also so, bitte, ich bin kein Mediziner, aber so war das, glaube ich, damals. Ja. Und dann gibt es die zweite, indirekt, also das war die passive Sterbebegleitung durch Verzicht auf Therapie. Ich habe das Beispiel vom heiligen Johannes Paul II. Genannt. Das Leben dann halt verkürzt, aber der Tod ist eh absehbar. Das andere ist die indirekte Sterbebegleitung durch Therapie mit lebensverkürzender Nebenwirkung. Das heißt, ich habe solche Schmerzen, brauche so eine hohe Dosis zum Beispiel von Morphium, dass das auch lebensverkürzend ist, aber das ist die katholische Lehre vom doppelten Effekt. Wichtig ist nicht, dass ich das Morphium nehme, um zu sterben, sondern um die Schmerzen zu lindern. Und genau. Der Effekt ist, dass das Leben verkürzend ist. Nur, dass hier, glaube ich, eine klare Antwort gegeben ist, auch im Rahmen dieser Sendung.
Ja, wir hatten einen Mitbruder, der Pater Franz Edlinger, der eine sehr charismatische Persönlichkeit war und der dann am Schluss, glaube ich, eines seiner wichtigsten Apostolate war dann sein Leiden. Der hat eine Krankheit bekommen, wo er nur mit einer Morphiumpumpe dann jetzt eben leben konnte. Also das war einfach bewundernswert, weil auch das hat die Schmerzen ja nicht ganz gelindert. Und da geht es dann wirklich nicht darum, dass ich jetzt durch das Morphium mein Leben verkürze, sondern dass ich überhaupt leben kann und durch diese Schmerzen eben jetzt nicht. Also das sind alles Dinge, ich glaube, also Ich bin da kein Experte dafür, ja. Aber ich bete jeden Tag, lieber Gott, ich lege meine Leben in deine Hände, ja. In manus tua domine commendo anima meam. In deine Hände lege ich mein Leben. Du hast mich geschaffen. Du wirst auch wissen, wie du mich führst. Wir mussten auch vom Kloster aus, unser Abt hat darauf bestanden, nach einer Beratung eben jetzt auch eine Patientenverfügung machen, weil wir eben in dieser Situation sind, dass wir nicht die Familienangehörigen sind, unsere Familie, sondern eben das Kloster und die Oberen und so weiter, damit auch klar ist jetzt eben, wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht mehr selber entscheiden können oder wo wir schwer krank sind, dass einfach die Ärzte auch wissen, also was unser Wille ist, was wir da ausgedrückt haben. Ich glaube, das ist eine total sinnvolle Sache, wenn man ethisch verantwortet jetzt eben eine Patientenverfügung nach diesen Richtlinien jetzt eben macht. Ja. Und noch einmal, beim Papst ist es so, wir begleiten ihn in unseren Gebeten und es ist tatsächlich, also ich muss das auch ein bisschen revidieren. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt eben einen Papst hat, der in einer so schweren Situation ist und viele, die zuschauen, wir spüren ja alle, dass wir älter werden und wir spüren alle und wir wissen alle, es ist Realität, dass wir auch einmal vielleicht in eine solche Situation jetzt eben kommen, dass man darüber nachdenkt und dann jetzt eben aus tiefem Glauben heraus, aus Gottvertrauen heraus, dann aber auch die Maßnahmen setzt, dass man diesen letzten Weg, diesen letzten irdischen Weg jetzt eben ethisch, jetzt eben vor Gott geht.
Egal welchen Weg einer erlaubt geht, was immer wichtig ist, auch dass die Basishilfe bleibt, die ärztliche Basishilfe. Also was nie unterlassen bleiben darf, das ist die Zuwendung, das sind Körperpflege, das sind Schmerzlinderung, Freihaltung der Atemwege, Flüssigkeitszufuhr, natürliche Ernährung. Jetzt haben wir eine Zuschrift. Meine Frage für die Sendung im KTV, ist es erlaubt nach der Lehre der katholischen Kirche, dass oft sehr schmerzhafte Leiden am Ende unseres Lebens durch bewusstes Verweigern von Getränken und Lebensmitteln zu verkürzen? Mit einem herzlichen Danke grüßt sie ihr. Gut, wenn jemand nichts mehr essen und trinken will, sterben
Thomas, will. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Ärzte verpflichtet sind, jemanden, der, also so lang wie möglich, die Dehydration jetzt eben zu vermeiden und dann eben zu schauen, dass da eben jetzt auch künstlich Flüssigkeit zugeführt wird. Aber das weiß ich einfach nicht. Also da bin ich überfragt. Da müsste man Ethiker jetzt eben fragen. Aber im Prinzip habe ich das Entscheidungsrecht. Ich möchte mich ja nicht töten. Also ich würde eher sagen, ja. Also, dass man, ja, also, aber ich weiß es nicht. Da bin ich wirklich überfragt.
Es gibt ja auch den Sinn des Leidens, Pater Karl.
Ja, da gibt es dieses wunderbare Schreiben, das leider ein bisschen vergessen ist. Johannes Paul II., wie am 13. Mai 1981 das Attentat auf ihn war und der dann tatsächlich in Lebensgefahr geschwebt ist. Ich hatte übrigens dann das Glück, ihn bei seinem ersten Auftritt, als das erste Mal auf einen Papst gesehen, wie der direkt vom Krankenbett eben im August 1981 dann das erste Mal öffentlich gesprochen hat in Castel Gandolfo. Auf jeden Fall, er hat dann nachher ein Schreiben gegeben, nach dieser lebensbedrohlichen Situation, wo er das Leiden jetzt eben sehr an sich selbst auch erfahren hat, über den Sinn, über den heilbringenden Sinn des Leidens, Salvifici Doloris. Und das ist eben ganz wichtig, weil wir ja eine Möglichkeit haben, auch, wie soll ich sagen, mit der Gnade Christi unser Leiden, mit Christus unser Leiden zu verbinden und dadurch, wie Paulus im Kolosserbrief im ersten Kapitel, Vers 24 sagt, das zu ergänzen, was an den Leiden Christi fehlt. Er spricht dann von der Freude, die dadurch auch entsteht, dass wir auch im Leiden noch, wie soll ich sagen, etwas beitragen können zur Erlösung, eben nicht selbst, aber indem wir uns mit Christus verbinden. Das ist letztlich auch das große Thema der Sühne. Vielleicht kannst du vor Ostern auch noch so eine Sendung machen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, weil Kardinal Tomaschek hat gesagt, wer für die Kirche arbeitet, tut viel, wer für die Kirche betet, tut mehr, wer für die Kirche leidet, tut am meisten. Also dass man dieses Thema auch reinbringt, weil es uns ja allen nicht erspart bleibt und diese Einübung jetzt im Leiden, sich mit Christus zu verbinden, ein großer Gnadenschatz für die Kirche ist.
Am ersten Fastensonntag ließ Papst Franziskus schriftlich verbreiten im Rahmen des Angelus: Während meines langen Krankenhausaufenthalts erlebe auch ich die Fürsorge und Zärtlichkeit der Pflege. insbesondere von Ärzten und Ärztinnen, medizinischem Personal, denen ich von Herzen danke.
Also wenn ich in mein Leben schaue jetzt, also so bin ich jetzt schon lange in der Seelsorge, ich habe ungewöhnlich viele Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Ärzte, Palliativbetreuer und so weiter unter meinen Freunden. Also irgendwie ist es ein Dienst, glaube ich, der in besonderer Weise von Christen auch angestrebt wird oder was ich in den Ländern des Südens erlebe. Also das ist ja ein Wahnsinn, was man nie sieht. Diese Schwestern, ja, für die wollen wir jetzt bei Missio dann besonders eine Schutzengelschaft wollen wir jetzt für Schwestern machen, weil wir sehr viel für Priester tun, aber ein bisschen müssen wir auf die Frauen schauen, die oft wirklich Engel für die Sterbenden sind, für die Kinder und so weiter. Also was da einfach da ist jetzt in der Pflege, in der Sorge für die Kranke, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen, die sterbend sind. Ich habe in Pakistan, wo die Christen unterdrückt und verfolgt werden, aber das sind es Christen, die dann Palliativstationen für die Muslime betreiben, für die afghanischen Flüchtlinge, die dort eben nie, um die man sich dort nicht kümmern würde, sind dann Christen, die sich in der Pflege für diese, also es ist Wahnsinn, was da an Potenzial, an Kraft, an Gnade in der Kirche einfach da ist. Und ich habe das auch, also irgendwie scheint es wirklich etwas zu sein, wo man Christlichkeit, auch wenn jetzt die Pflegerinnen und Pfleger und das Personal in den Krankenhäusern, also nicht alle natürlich jetzt katholisch und Christen sind, aber das ist etwas, wo man Humanität, wo man Nächstenliebe irgendwie in besonderer Weise braucht und vielleicht deshalb auch viele Menschen, die aus dem Glauben leben, die dann in solche Berufe gehen. Und jeder weiß, wann er im Krankenhaus war, oder wenn man krank ist, was das einfach bedeutet, wenn da jemand kommt, der einem nicht, wie soll ich sagen, wie ein Produkt jetzt eben behandelt, sondern der menschlich sich kümmert, wo Empathie da ist, wo Sympathie da ist, wo echte Menschlichkeit jetzt eben oder Christlichkeit sichtbar ist.
Und Papst Franziskus hat aus der Klinik heraus auch mitteilen lassen, während ich hier bin, denke ich an viele Menschen, die den Kranken auf unterschiedliche Weise nahe sind und für sie ein Zeichen der Gegenwart des Herrn sind. Wir brauchen dieses Wunder der Zärtlichkeit, das all jene begleitet, die in der Prüfung sind und ein wenig Licht in die Nacht des Schmerzes bringt.
Na, wie sagt Jesus nicht in der Gerichtsrede, nicht ich war krank und ihr habt mich besucht. Also das ist ein Werk der Barmherzigkeit, jetzt eben Kranke zu besuchen, sich um Kranke zu kümmern. Und vielleicht kann man das jetzt mal ins Praktische auch wenden, ja, weil diese Stunde der Seelsorge ist ja wegen eurer Seele da, ja. Und es tut eurer Seele gut, ja, und eurem, wie soll ich sagen, es tut euch wirklich gut, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, könnte ich jetzt nicht auch, als Anlass, dass wir hier einen kranken Papst haben und so weiter, könnte ich nicht auch einmal nachdenken, habe ich Verwandte, Bekannte, Nachbarinnen und so weiter, die sich über einen kurzen Besuch freuen würden. Oft müssen die Besuche, also meine Erfahrung ist immer, kurze Besuche sind sind nicht, weil viele haben Angst, da muss ich jetzt 3 Stunden sitzen oder was. Nein, kurzer Besuch, Viertelstunde und so weiter. Schon das ist, du schenkst Zeit, Mühe, dorthin zu gehen und so weiter und dann mit Empathie einfach dabei sein. Und ich habe viele Krankenbesuche als Pfarrer auch gemacht, da waren die Leute dann nicht ansprechbar. Und wenn ich dann nur jetzt eben dort, also bei dem Schlafenden oder bei dem Sterbenden sitze eine Viertelstunde und für ihn bete und so weiter, ist das schon wertvoll. Also bitte, Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ihr könnt wirklich Gottesdienst, Gottesliebe und Nächstenliebe durch einen Krankenbesuch in einem jetzt eben ausüben. Weil wenn ihr jemanden Kranken besucht, dann gilt dieser Besuch auch zugleich unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus.
Das ist eben doch auch so, dass wir jetzt so viel über Papst Franziskus in dieser Situation reden, über seinen Gesundheitszustand, über seinen Aufenthalt in der Gemelli-Klinik. Da kommen auch die ganzen Kranken, die es ja so viel gibt in unseren Häusern und Wohnungen, wo so viele Leute auch sich drum kümmern in den Familien, was man oft gar nicht mehr so auf dem Radar hat oder viel zu wenig auf dem Radar hat. Das kommt alles wieder in Fokus. Und erfährt eine neue Wertschätzung, auch durch diese Situation von Papst Franziskus. Darum finde ich das auch sehr positiv, so war es ja auch bei Johannes Paul II., dass das nicht einfach nur weggehalten wurde, sondern dass das echt thematisiert wird alles.
Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Es ist ein bisschen ausgeblendet, obwohl wir eine Gesellschaft sind, wo es eben immer mehr alte Menschen gibt und immer mehr Menschen, die pflegebedürftig sind. Wir sehen das auch daran, dass wir oft eine große Sensibilität haben. Wir haben in Afrika zum Beispiel das Problem, die Priester haben keine Gehälter. Dann arbeiten die wie die Iren, ja, also opfern sich auf, sind dann und so weiter. Und dann sind sie am Schluss alt, ja, und es gibt keine Versorgung für alte Priester. Also, das ist eine große, große Tragödie. Also, deshalb, wenn wir Spendenaussendungen machen, dann ab und zu auch mal für Versorgung von alten Priestern, auch Bischöfe, sogar Bischöfe haben das Problem, wo gehe ich hin, wo werde ich dann gepflegt, wo bekomme ich gesundheitliche Behandlung. Also das ist ein großes Thema und wenn der Papst darauf aufmerksam macht, dass hier echte Christlichkeit, also durch seinen Zustand, dass hier echte Christlichkeit gefordert ist, dass hier echte Nächstenliebe geübt werden kann, in der konkreten Sorge, wenn jemand in der eigenen Familie krank ist, Pflege betreut, Betreuung betreut, braucht und so weiter. Oder eben jetzt das Personal, das sich systematisch dafür kümmert. Das ist in unseren, die brauchen wirklich Wertschätzung, die brauchen Empathie, die brauchen Sympathie, die brauchen einfach, dass wir sie auch tragen, ja, indem wir wahrnehmen, was sie da an Großem für uns jetzt eben leisten. Oder auch, also ich muss jetzt wieder als Hilfsorganisation sprechen, weil wenn ich nicht um Spenden bitte, dann sind wir tot, dann können wir nicht helfen, dann ist alles ein schönes Gerede. Aber wenn man sich anschaut, die Situation eben von vielen Priestern eben jetzt in Asien, vor allem in Afrika, aber wenn die alt sind, also das ist wirklich tragisch und da sind wir gefordert, das einfach wahrzunehmen und zu helfen.
Beziehungsweise, wir haben vorher das Thema gehabt, Lebensende, Euthanasie, Sterbebegleitung, all diese Themen. Menschen wollen ja deshalb oft nicht mehr leben, weil sie das Gefühl haben, sie fallen anderen zur Last. Und es ist der Testfall unseres christlichen Glaubens, ob wir uns um Leute wirklich kümmern, die uns dann brauchen und sie zu umsorgen, das ist wirklich ein ganz, ganz großer christlicher Dienst. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt und ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Na, Thomas, du hast das Gespräch jetzt so geführt vom Papst, dass wir da wirklich jetzt, glaube ich, im Gebet für die Alten und Kranken, vor allem für die, die schon auf dem letzten Weg sind oder in Palliativstationen sind, dass wir, glaube ich, für die jetzt besonders beten müssen. Und ich lade euch immer ein, also ich lade immer ein, bei der Messe mache ich das sehr ausdrücklich, aber auch bei der Stunde der Seelsorge haben wir vor 5 Jahren gesagt, wir schließen immer mit einem Gebet. Und deshalb lade ich euch ein, jetzt besonders innig mitzubeten, weil ich glaube, Kranke und Sterbende brauchen ganz besonders unsere Empathie, unsere Sympathie, unsere Wertschätzung, aber vor allem die Gnadenhilfe des Gebetes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, all jenen mal zu danken hier von dieser Stelle aus, sicher auch im Namen von Pater Karl, die sich kümmern um ihre Kinder oder Eltern, indem sie pflegen oder ihren Ehepartner. Was sie machen, das hat Papst Franziskus so genannt, sie leben jeden Tag das Wunder der Zärtlichkeit. Möge es der liebe Gott Ihnen mal ewiglich vergelten, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria auch. Frieden für die ganze Welt.